Listen.
Dass Klienten ein Blutbild haben machen lassen und mich dann angerufen haben und gesagt, ja, mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt mindestens 4 Wochen keinen Sport machen, die Werte sind zu hoch. Und beim ersten Mal, das ist vor 7 Jahren gewesen, so war ich, oh Gott, was habe ich gemacht? Was, ich habe den Menschen kaputt gemacht und so. Und dann, ja. Also dann ist halt wie auch in der Physiotherapie, es sollte jemand sein, der auch berücksichtigen kann, dass ihr Kraftsport betreibt und deswegen verschiedene Werte einfach auch ein bisschen anders ausfallen oder Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, wie immer der Host der Sendung. Und diese Woche würde es vom, ich sag mal so vom Slang oder vom, ich glaube vom Slang ist okay. Normalerweise habt ihr die letzten Wochen ja mal einiges aus Österreich vom Slang so ein bisschen auf die Ohren bekommen. Jetzt würde es eigentlich in die Schweiz gehen. Aber mein Gast des heutigen Tages befindet sich in Polen. Für die, die den Podcast jetzt nicht aktuell hören, wir sind im Lockdown Nummer 2. Und ja, falls ihr das jetzt hört, es war eine verrückte Zeit. Ich begrüße Coach Charles. Für die, die ihn nicht kennen, sagt der Name schon. Charles ist Coach. Charles macht, ja, ist auch Bodybuilder, Natural Bodybuilder, hoffe ich. Und ja, ich kenne Charles schon seit, ich glaube schon seit 2, 3 Jahren. Ich weiß es gar nicht. Wir waren auf einer Fortbildung, glaube ich, zusammen. Ich glaube, auf jeden Fall kennen wir uns schon sehr, sehr lange und habe zu diesem Thema, was ihr jetzt heute ja schon gesehen habt, eigentlich niemand anders einladen wollen als ihn, aus verschiedenen Gründen. Da werden wir später darauf zu sprechen kommen. Charles, erstmal, bevor ich hier noch lange rede, herzlich willkommen, ein warmes Willkommen im Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut. Habe ich irgendwas vergessen, was ganz wichtig ist zu erwähnen, um deine Person zu beschreiben? Sicherlich gibt es da noch 1000 Facetten, aber
Nee, ich finde das mega gut. Danke, dass ich hier sein darf, weil als du mich vorgestern gefragt hast, habe ich mich mega gefreut. Ich schaue den Podcast auch seit 2 Jahren. Ich würde sagen, 2018 habe ich angefangen und war damals auch voll im, ich sage das mal, Bodybuilding-Film drin. Ich wurde auch gecoacht. Ich nenne mich heutzutage nicht mehr Bodybuilder, aber ich war im Sport immer noch brutal. Und ich hatte eine witzige Situation. Ich habe heute habe ich wieder mal einen Podcast von dir geschaut. Ich habe so letzte halbe Jahr nicht so viel geschaut, aber heute wieder. Und als ich das Intro von dir gehört habe, gell, habe ich auf einmal so Bock auf Essen bekommen, weißt du? Und ich so, warum? Und habe ich gemerkt, ah, früher habe ich das immer zu mittags geguckt, so, weißt du? Und schon als ich dein Intro gehört habe, das 1, 2, 3, 4, habe ich so Essen schon fast schon gerochen. Habe ich gemerkt, aha, ich habe die Gewohnheit vom Mittagessen mit deinem Podcast verknüpft. Das war noch mega, mega witzig.
Freut mich. Also das in Kombination und dass das aber immer noch neuronal so Klick macht, ist sehr, krass. Sehr geil. War witzig. Ja, und jetzt bist du zu Gast und ja, die Zuhörer haben es natürlich schon gelesen, es soll heute um pflanzliche Ernährung gehen und ja, ich habe ja schon gesagt, ich hatte diesen Podcast schon lange im Kopf, haben wir auch schon vorher drüber geschnackt und wir haben ja uns, oder ich habe dich ja auch schon, glaube ich, vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren mal so ein bisschen konsultiert, weil ich die ersten Klienten hatte, die sich halt rein pflanzlich ernährt haben und ich einfach nochmal wirklich wissen wollte von jemandem, der das auch wirklich selber schon gemacht hat und nicht nur sich belesen hat, sondern es auch wirklich erlebt hat. Und habe dich dann gefragt und da hast du mir auch super geholfen, zu dem Zeitpunkt, da wirklich up-to-date zu sein. Und dementsprechend wollen wir da heute ja drüber sprechen. Ich glaube, grundsätzlich ist es am Anfang, glaube ich, mal ganz gut für alle Zuhörer, das Thema pflanzliche Ernährung mal so ein bisschen ja grundsätzlich zu klären. Was gibt's dafür Ernährungsweisen, ja, in Anführungsstrichen. Wie unterscheiden die sich? Und ja, willst du da mal so einen kleinen Roundabout geben, was da so die typischen Ernährungsweisen sind, die man heutzutage so hat?
Genau, es gibt ja verschiedene Definitionen. Es kommt ja aus dem Amerikanischen, man nennt das ja Plant-Based Diet. Aber Plant-Based Diet heißt nicht automatisch, dass es vegan ist. Dann haben wir auf der einen Seite Veganismus, wo man komplett auf tierische Lebensmittel verzichtet, also kein Honig sogar, keine Milchprodukte, keine Eier, kein Fleisch, kein Fisch. Und da gibt es natürlich noch den Vegetarismus. Wenn man dann Vegetarier ist, isst man dann kein Fleisch mehr und kein Fisch, aber immer noch Eier, Milchprodukte und Honig. Und dann gibt es noch Flexitarier. Da muss ich aber zugeben, diese ganzen Definitionen, die sind alle nicht so extrem klar. Also ich kenne sogar Vegetarier, die behaupten, dass sie Vegetarier sind, aber irgendwie Fisch essen, was natürlich nicht stimmt. Aber ein Flexitarier, meines Wissens nach, sind die an einigen Tagen komplett vegan oder komplett vegetarisch und einige Tage essen sie ein bisschen Fisch. Also die Definitionen sind da, glaube ich, auch nicht so klar. Und das merkt man auch, wenn man vegane YouTube-Channel anschaut, die zum Beispiel, die zitieren Studien und sagen, ja, es ist eine vegane Studie, und dann guckst du in die Studie rein und die nennen das plant-based. Und das kann auch bedeuten, dass man 80% Pflanzen isst und 20% Tiere. Und dann, wie meint man das dann? 80% Kalorien oder in Grammzahlen vom Essen? Also das ist alles ein bisschen vage. Aber was Veganismus und Vegetarismus angeht, hat man schon starke oder klare Definitionen.
Okay, also wenn es jetzt rein um diese pflanzliche Ernährung geht, würde ich einfach mal sagen, wir reden ja heute zum Großteil, oder ich würde mal glauben, ein Großteil meiner Zuhörer wird sich wahrscheinlich flexitarisch ernähren, wäre jetzt einfach so meine grundsätzliche Schätzung, weil ich auch glaube, dass das immer noch ein Großteil der Gesamtbevölkerung tut und gerade auch ein Großteil der Bodybuilding-Bevölkerung, oder wenn man das so sagen kann, wahrscheinlich tut. Was mich halt mal super interessieren würde, welche Phasen du schon durchgemacht hast. Hast du alle diese drei Phasen durchlebt oder nur eine, oder einfach mal so ein bisschen in deine Vergangenheit gegangen? Welche Erfahrung hast du mit diesen Ernährungsweisen gemacht damals und wo stehst du heute?
Soll ich ganz von Anfang anfangen, als ich 14, 15 war, bevor ich Bodybuilding gemacht habe?
Du, wenn das relevant ist,
erzähl. Ja, aber meine Story ist vielleicht ein bisschen anders, weil ich hatte mit 14 eine Essstörung, das muss ich noch hier hinzufügen. Also ich wurde mit 14 mit Anorexie diagnostiziert, also Magersucht, und 90% der Magersüchtigen sind dann Frauen, und ich war dann einfach ein junger Mann, der das hatte, und dementsprechend hatte ich halt meine erste Phase, als ich 12 war, bevor ich Anorexie hatte, hatte ich gar keine Ahnung in der Übernährung. Da habe ich weiß noch genau, ich habe früher gedacht, so ein Döner hat 2000 Kalorien, und ich habe dann einen Döner gegessen mit einem Kollegen und wollte dann den ganzen Tag nichts mehr essen, weil ich wollte damals auch abnehmen, weißt du, so komisch. Das weiß ich natürlich, dass ein bisschen weniger hat. Und dann wollte ich unbedingt als 14-Jähriger, wollte ich so aussehen wie die ganzen Fußballspieler in meiner Schule, weiße Sixpack und alles, wollte die ganzen Mädels ein bisschen beeindrucken. Und ich war immer schon ein Typ der Extreme. Und ich habe dann gedacht, ja komm, ich esse einfach weniger und trainiere mehr oder mache irgendwie Sport. Und ich habe dann am Schluss, glaube ich, 800 Kalorien am Tag konsumiert. Nur noch Protein, glaube ich, damals. Und ich hatte dann diesen Keto-Breath. Ich habe so wenig Kalorien konsumiert, mein Körper hat Ketonkörper produziert. Ich hatte auch übelsten Mundgeruch. Und ich wog dann am Schluss 41 Kilo auf 1,70, also komplett abgemagert. Und damals hieß es dann, okay, entweder du machst was oder du stirbst vielleicht die nächsten 2-3 Monate, hat der Arzt gemeint. Und da war ich 15, das war 2009, habe ich gewusst, okay, ich will jetzt nicht Fett zunehmen, ich will Muskelmasse aufbauen. Gell? Dann bin ich damals auf die Muskelschmiede gegangen, vielleicht kennen mich ein paar Zuhörer noch von damals. Ich habe immer noch einen Account auf Atimandro, Charlie44, und ich habe auf Atimandro auch irgendwie die 3000 Post auf Muskelschmiede hatte ich 10.000. Damals gab es noch Eisenhardt.biz, so. Und habe ich mich informiert dort, und dann kam die zweite Phase. Da kam so die Hardcore-Bro-Bodybuilding-Phase, das kennst du auch, Arne, wo du alle 3 Stunden was essen musst und so. Und was gab es da noch für Mythen? Da gab es noch Carb-Backloading und irgendwie, ja, du kennst das, also ich kannst du gar nicht mehr aufsehen, das sind 10 Jahre her. Und ich hatte dann einfach diese brutale Bodybuilding-Zeit. Auch mit mit Fasting, Martin Berkan kam dann noch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe ein Buch gelesen damals, das hieß The Ultramind Solution von Dr. Mark Hyman, das war 2014. Und da ging in die Materie ein, wie dein Essen deine Psychologie beeinflusst. Also Leute, die zum Beispiel Magnesiummangel haben, die haben auch schnell eine Angststörung oder sind allgemein ängstlicher. Oder Leute, die zu wenig GABA haben, also Neurotransmitter GABA, die haben auch dann Verhaltensstörungen. Ich habe dann das Buch gelesen und habe gemerkt, aha, neben dem Bodybuilding gibt es noch eine andere Schiene in der Ernährung, diese Health-Schiene. Und habe dann mich ein bisschen informiert, und damals 2014 oder 2015, natürlich, wir kennen die Pro-Bro Army und so, Michael Janetz, Patrick Reiser, schon damals auch ein bisschen jünger. Und habe also die viel verfolgt und habe gesehen, okay, die wurden dann vegan. Und ich wusste schon früher, als ich 20, 21 war, dass ich Coach werden wollte. Und habe gesagt, okay, das ist jetzt einfach so ein Experiment. Wenn ich Bodybuilding machen kann, vegan, dann kann ich das auch nicht vegan machen. Und habe dann, was war das, 2016 habe ich mich entschlossen, dann vegan zu werden. Also ich bin ich bin damals von Flexitarier, Omnivore, auf vegetarisch gewechselt, 4-5 Monate lang. Habe dann 2 Monate in Kolumbien gearbeitet, habe gewusst, in Kolumbien musst du eh Fleisch essen, weißt du, Kolumbien, Argentinien, dies, das. Bin ich wieder zurück mit Fleisch, Ernährung mit Fleisch, und dann 2016 komplett vegan. Und ich glaube, das ist so die Phase, ich nenne das, auf Englisch nennt man das Groupthink, also ich bin so voll in das Gruppen-Mindset reingegangen, ich habe das gar nicht mehr hinterfragt, ich habe gedacht, okay, Veganismus wurde fast schon eine Religion, Also wie zum Beispiel Bodybuilding für manche Leute eine Religion ist. Also da gibt es ja Mike Israetel versus Menno Hanselmans, High Volume, Low Volume, dies, das. Mhm. Da gab es da auch Veganismus versus Carnivore. Und da bin ich ein bisschen darin reingerutscht, ohne das Ganze zu hinterfragen. Ich habe dann auch, als ich noch vegan war, ich wusste immer, okay, es ging mir immer darum, ein guter Coach zu sein. Und ich finde, wenn du ein guter Coach sein willst, dann musst du deine Glaubenssätze kennen, vor allem was Ernährung und Training angeht, musst dann aber auch bereit sein, genau die gegenteilige Seite auch zu lesen und zu schauen, damit du auch deinen Standpunkt besser argumentieren kannst. Und ich habe dann damals auch Bücher gelesen von, heißt der Nutrition and Physical Degeneration von Weston A. Price. Mhm. Das ist ein Zahnarzt, der in den 1930er Jahren zu diesen alten Völkern ist und geguckt hat, warum sind diese alten Völker gesünder als die Leute, die sie in den Städten leben. Also zum Beispiel im ersten Kapitel ist er in die Schweiz gegangen, in den Alpen, oder auf die Alpen besser gesagt, wie man das nennt. Und hat dann geguckt, er war Zahnarzt, hat die Zahn- und Kieferstruktur der Leute angeguckt und hat gesehen, die Kinder, die noch in diesen kleinen Dörfern wohnen und sich traditionell ernähren, die hatten viel die besseren Zähne und viel die bessere Kieferstruktur als die Kinder in den Städten. Und konnte dann herausfinden, also in der Schweiz hat er das gemacht, in Südamerika, auf der ganzen Welt, er konnte herausfinden, okay, was haben diese Leute anders gemacht? Und alle diese Leute haben tierische Produkte konsumiert. Und ich habe dann gemerkt, ganz am Schluss, nach meinen 3 Jahren Veganismus, okay, dann alles, also nicht alles, was diese veganen Doktoren sagen oder diese veganen YouTuber, stimmt so schwarz und weiß. Und da habe ich doch ein bisschen andere Evidenz, also andere Studien angeguckt und habe gemerkt, okay, Veganismus schön und gut, aber das ist ein bisschen zu viel. Ich will es nicht Religion nennen, aber es ist ein bisschen zu viel, wie nennt man das? Also Groupthink drin. Mhm. Das habe ich dann ein bisschen abgestoßen und ich bin dann nach dem Veganismus ein bisschen mehr zum Independent Thinker geworden. Also ich hinterfrage viel mehr jetzt. Habe es ausprobiert, finde es immer noch gut. Aber was ich eigentlich gut finde, überall, ist einfach, wenn man sich dazu fest reinsteigert. Und da ich früher eine Essstörung hatte, musste ich mir auch eingestehen, okay, für mich persönlich macht es jetzt gar keinen Sinn mehr, eine bestimmte schwarz-weiße Ernährungsform zu propagieren.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Faktor, sich vor Augen zu rufen oder sich für sich klar zu machen, welches Motiv steckt hinter dem, wie ich mich halt ernähre. Ja, also was habe ich für eine Intention dahinter? Und ja, klar, wenn das so ein, wie du schon so schön sagst, so ein, durch so ein Gruppendenken geprägt ist, und man einfach dazugehören will oder man einfach auch glaubt, dass diese Personen, ja, was die machen, wird schon irgendwie richtig sein, dann ist das natürlich ein relativ schlechtes Motiv, weil es nicht deins ist, sondern das der Gruppe oder von anderen Personen. Ja. Und das mit Ernährung zu kombinieren, ist dann sicherlich schwierig, sage ich mal so. Ne? Also grundsätzlich wird es natürlich heute immer schwer sein, bei vegetarisch oder veganischer Ernährung das Thema moralische, ethische Gründe irgendwie auszuklammern, weil das auch ein Motiv sein kann für jeden, der das macht. Was ich auch sehr zu schätzen weiß, wo ich auch glaube, dass da in den letzten 2-3 Jahren, also auf jeden Fall in Deutschland, ich lebe ja in Deutschland, nur da kann ich sagen und auch bei meinen Klienten, ein ganz klares Umdenken stattfindet, ne? Also dass der Fleischkonsum in der Menge ganz klar runtergeht und da kann ich auch mich einschließen, der mittlerweile auch vegane Proteinquellen nutzt, einfach um die Menge an Molkeprotein auch in meiner Ernährung runterzudrücken, weil ich einfach so wenig Fleisch esse mittlerweile, dass ich eigentlich so viel Molkeprotein konsumiere, dass auch das schon wieder in einem Übermaß eigentlich stattfindet, was sich bei mir dann dadurch manifestiert, dass meine Haut halt nicht mehr so gut ist. Ne? Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, es ist halt schwer, eine Ernährungsweise zu finden, gerade wenn man so einen Extremsport betreibt, indem man halt höhere Mengen an Protein zuführen möchte. Ja, die dauerhaft irgendwie eine gute Balance gibt halt, ne? Und ja, also der vegane Weg ist sicherlich der komplizierteste Weg, ja. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen so da reingehen. Du bist ja dann in diese vegane Ernährung reingekommen, hast ja auch gesagt, du hast dann nicht mehr so viel hinterfragt. Wie hast du dich dann so ein bisschen im Nachhinein in das Thema dann eingelesen oder belesen, wo du dann gesagt hast, ich will es jetzt halt wirklich nur nach Evidenz gehen?
Ja, ich habe mir einen Mentor geholt. Also ich habe den Menno Hanselmans Personal Trainer Kurs gemacht. Mhm. Und der Menno ist halt ein cooler Typ, weil in seinem Kurs hat er einfach alles mit Studien belegt. Und das finde ich halt mega nice. Und ich kann auch jedem, der hier reinhört, der entweder Coach werden will oder sein Wissen auf das nächste Level bringen will, diesen Kurs unbedingt empfehlen. Und der argumentiert halt recht sachlich. Er sagt so, okay, das ist die Meta-Analyse und die haben das gemacht. Du kannst das auch selber nachlesen. Und du kannst jetzt sehen, warum er auf die Schlüsse kommt, die halt kommt. Und da siehst du auch, vegan ist schön und gut, aber ich habe auch witzigerweise, ich habe einen Kurs einer meiner Kollegen gegeben, heißt veganer Fitnesscoach, ein sehr, sehr intelligenter junger Mann, cooler Typ. Aber auch er hat gemeint, ja, Menno hat das und das gemacht, da bin ich nicht einverstanden. Also, weißt du, ich sage jetzt, dass der Menno's Kurs jetzt das Nonplusultra ist, aber ich gucke immer, okay, wer kam zu welchem Schluss und warum. Also wenn mir jemand sagt, Cholesterin ist schlecht, wegen dem und dem, gehe ich ein bisschen tief, okay, hast du mir die Studie oder warum denkst du das, wer hat das genau gesagt, und wenn dann die Person nicht mir keine genauen Gründe geben kann oder die Mechanismen nicht so kennt. Weil du merkst relativ schnell, wer wirklich ein Experte ist, weil also die ganzen Experten, die machen keine Schwarz-Weiß-Aussagen. So, wenn du einen Brad Schönfeld oder so fragst oder Eric Helms, ich habe den Eric Helms selten mal gehört, wo er Ratschläge ohne Kontext gegeben hat. Und wenn diese Leute halt Ratschläge ohne Kontext geben, ich meine, das ist ein Unterschied, wenn du jetzt 40 Gramm gesättigte Fette zu dir nimmst und 10% Körperfett hast, oder wenn du 150 Kilo wiegst und dir so viele gesättigte Fettsäuren dir reinziehst, weißt du, das hat ganz andere Effekte auf deinen Cholesterinspiegel. Mhm. Aber das sagen die Leute, das sagen sie natürlich nicht, wenn du in die vegane Community gehst, es ist einfach gesättigte Fettsäuren, sind einfach schlecht. Und genau, ich habe damals einfach diesen Personal Trainer Kurs mir geholt, weil ich dann auch genau auch die Studien anschauen kann. Und das hat für mich am meisten Sinn gemacht.
Da war es ja, habe ich ja auch ein bisschen Einblick reinkriegen können. Und ja, weil du schon gesagt hast, halt eine Meta-Analyse. Die Zuhörer, die meisten werden es schon wissen. Ich habe ja im Podcast auch immer öfter mal drüber gewettert, dass die Sportwissenschaft halt auch nicht unbedingt gerade die belastbarste ist oder wir halt noch nicht so wirklich viel wissen. Was jetzt Ernährung angeht, ist es, glaube ich, schon ein bisschen besser. Aber eine Meta-Analyse ist halt schon wirklich etwas, wo halt viele Studien mit einfließen und unter Gesichtspunkten verglichen werden. Das sind dann halt wirklich schon belastbare Daten, ne? Das kann man schon so sagen. Da geht es dann halt auch wirklich nicht darum zu argumentieren. Wir wollen ja jetzt auch heute nicht herausstellen, was jetzt die bessere Ernährungsweise ist, sondern wir wollen für euch, für den Athleten an sich, jetzt einfach mal klarstellen oder mal so ein bisschen einen kleinen Überblick geben, was sollte man beachten, da werden wir gleich nochmal zukommen, und nicht, was ist jetzt besser. Ne? Weil ich glaube, wenn man versucht rauszufinden, was jetzt dieses, was ist besser, ist schon die falsche Frage. Da wirst du schon nicht weit mitkommen, sondern was ist für dich praktikabel, nutzbar, ja, unter den Gesamtumständen. Und ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ja auch mehrere Klienten, die vegetarisch oder auch mit dem Gedanken spielen, vegan zu leben. Auch einer der Gründe, wie ich auf diesen Podcast gekommen bin, wo ich dann ganz klar mir angucken musste, okay, das sind halt so die Grundpfeiler, die du bedienen musst, wenn du das halt vegan machst. Das musst du investieren. Das sind Bedingungen, die du erfüllen musst, um halt ähnliche Bedingungen zu haben für den Muskelaufbau. Und dann kam auch ganz klar das Feedback, okay, das wusste ich nicht. Das ist mir zu viel Aufwand. Okay, wusste ich nicht, vegetarisch reicht mir. Ja? Ja. Und genau das möchte ich heute vielleicht mal so ein bisschen machen. Da können wir vielleicht quasi zum nächsten Punkt kommen, wenn wir das mal so ein bisschen erstmal vom Kleinen zu Groß aufrollen. Gerade muss jetzt nicht unbedingt auf der Muskelaufbauebene sein, gerade wenn es jetzt um die Mikronährstoffe geht. Was könnten da so typische, ich sag mal so, Fehler sein oder typische Trittfallen sein, Defizite sein, die sich auftun, wenn du dich vegan oder auch nur vegetarisch ernährst?
Ja, das ist eine ultra gute Frage und natürlich ultra individuell. Nur ein kleines Beispiel. Ich habe mich da richtig gut reingefuchst mal. Es gibt ein Gen, das heißt BCO1. Und das Gen ist dafür da, Vitamin A von Karotten in Retinol umzuwandeln. Also das Vitamin A, das dann dein Körper aufnehmen kann. Es gibt Leute, die haben das Gen gar nicht und die können dann kaum Vitamin A aus Karotten aufnehmen. Also wenn du dir dann Karotten isst anstatt Leber oder was anderes, was Vitamin A hat, dann kannst du das viel schlechter aufnehmen, und das weiß ich natürlich im Vornherein nicht. Das ist eines von vielen Beispielen, also man weiß noch nicht so extrem viel, was das angeht. Aber sonst, was man machen könnte, ist auf jeden Fall Bluttest zuerst machen, bevor man eine vegane Ernährung anfängt. Habe ich persönlich nicht gemacht, machen viele Leute nicht, aber wenn man das perfekt machen will, dann wäre das natürlich das Beste. Und dann Vitamin B12 natürlich, also eines der wichtigsten. Ich würde sagen Vitamin D, weil viele Leute haben von Natur aus schon Vitamin D-Mangel. Hatte ich auch. Vitamin D hat viele Vorteile, wenn man sich Dr. Rhonda Patrick reinzieht auf YouTube. Die hat ein cooles Video über Vitamin D and Longevity. Also ich glaube, viele Ärzte, die sagen irgendwie, weiß nicht mehr genau, lass mich lügen, 30 bis 40 Nanopromilliliter Blut ist so die beste Serumkonzentration. Aber wenn man höher hat, dann kann das auch viele Vorteile haben für ein längeres Leben. Und so haben wir natürlich nicht so die heftigsten Studien für. Aber da kommen langsam Leute raus mit Informationen, die da spannend sind. Das Magnesium finde ich auch noch mega spannend. Ich hatte eine Magnesium-Deficiency, also einen Magnesium-Mangel, als ich vegan war. Ich glaube, es lag daran, dass ich zu viele Antinährstoffe zu mir genommen habe. Können wir dann später noch darüber reden. Weil wenn du natürlich viele Sachen isst, wie Bohnen, Linsen, die viele Antinährstoffe haben, dann ist auch deine Aufnahme von Eisen zum Beispiel, Magnesium, Calcium gehindert. Wie viel weiß man nicht. aber in Menno Henschelmanns Kurs gibt es da coole Studien zu. Und ich glaube, Magnesium kann auch bis zu 30-40%, die Aufnahme kann bis zu 30-40% gedrosselt werden. Und ich habe damals auch witzigerweise zu Muscle Spasms, nennt man das auf Englisch, also meine Muskeln haben so gezuckt, meine Augenlider haben angefangen zu zucken, meine Finger haben ein bisschen gezuckt, da habe ich gemerkt, aha, das ist vielleicht ein Magnesiummangel. Und habe ich dann Magnesium konsumiert, also was war das, 500 Milligramm am Tag extra supplementiert, war das auch weg, ging das auch weg. Aber sonst, außer B12, Vitamin D, Magnesium, und Proteinpulver natürlich, können wir auch später auf ihn eingehen, würde ich einfach einen Bluttest machen ganz am Anfang. Das ist dann extrem individuell. Auch woher du kommst, gell? Wir sind jetzt beide, ich habe blaue Augen, bin blond und habe sehr, sehr weiße Haut. Das spricht schon dafür, dass ich wahrscheinlich viel bessere Milchprodukte vertrage als jemand aus Südamerika. Aber ich vertrage wahrscheinlich Gluten weniger gut. Also vielleicht wäre eine vegane Ernährung für mich weniger praktikabel. Muss man auch gucken, was man da für Dispositionen hat. Leider haben wir noch nicht so die krassen Studien zu. Aber wenn man sich, also falls sich deine Hörer dafür interessieren, Walter Longo hat ein cooles Buch, The Longevity Diet. Und sein Mindset ist auch, wenn du zum Beispiel, viele Leute sagen ja, Kurkumin ist ja so gut, also Turmeric, Kurkuma. Und ich glaube, Kurkuma, kannst du mich korrigieren, das kommt aus Indien, glaube ich, gell?
Kann ich gar nicht sagen.
Irgendwo Indien und so. Und da meine ich auch, wenn du nicht aus Indien bist oder keine indischen Vorfahren hast, dann solltest du gar nicht daran denken, Kurkuma langfristig zu konsumieren, sondern du solltest andere Sachen nehmen, deine Entzündungsmarker runterzubekommen. Ist halt ein anderer Approach, aber es geht auch Leute, die ihn kritisieren. Aber auch nur zum euch so zeigen, was es dafür für viele Approaches gibt. Also da kann man sich ultra drin verlieren in der Thematik. Also das kann weit gehen.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist das schon der beste Rat, den die wenigsten wirklich auch befolgen, wenn es nun um Mikro- oder Makronährstoffdefizite geht, also prinzipiell um Mikronährstoffdefizite, einen Status quo zu haben, halt wirklich ein Blutbild machen zu lassen, ein belastbares Blutbild und wirklich auch bestimmte Marker testen zu lassen und sich dort auch von jemandem beraten zu lassen, der, ich sag mal, auch aus dem Sportbereich kommt oder mit dem Sportbereich interdisziplinär zu tun hat. Weil wenn ihr einen normalen Mediziner euer Blutbild anschauen lasst, dann werden halt schon viele Werte sehr, sehr auffällig sein, einfach durch diesen hohen Stress, den ihr durchs Krafttraining habt, die, ja, sag mal durcheinander, ich glaube, Kreatininwerte, die sind halt immer through the roof, einfach weil wir halt ständig die Muskulatur zerstören und wieder aufbauen. Da habe ich es halt auch schon ganz oft gehabt im Personal Training, dass Klienten ein Blutbild haben machen lassen und mich dann angerufen haben und gesagt, ja, mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt mindestens 4 Wochen keinen Sport machen, die Werte sind zu hoch. Und beim ersten Mal, das ist vor 7 Jahren gewesen, so war ich, oh Gott, was habe ich gemacht? Ich habe den Menschen kaputt gemacht und so. Und dann, ja, ja. Also dann ist halt wie auch in der Physiotherapie, es sollte jemand sein, der auch berücksichtigen kann, dass ihr Kraftsport betreibt und deswegen verschiedene Werte einfach auch ein bisschen anders ausfallen oder ja dort anders zu bewerten sind. Aber mit so einem Blutbild, so einem Status quo, kann man dann halt wirklich schauen, okay, wo habe ich Defizite, wo kann ich sie verbessern, ja, und sich dann auch wirklich belesen und dann auch seine Ernährung dementsprechend anpassen und dann auch vielleicht sagen, okay, vegan klappt für mich dann nicht, ich müsste das und das anpassen, bin ich bereit, diese extra Meile zu gehen, die ich dafür gehen muss. Und da kommen wir jetzt vielleicht beim nächsten Thema, glaube ich, drauf zu sprechen, nämlich die grundsätzlichen Makronährstoffe. Und der wichtigste Makronährstoff, ich habe ja eben auch noch mal eine Umfrage gemacht bei Instagram. Die grundsätzliche Frage bei allen ist natürlich, okay, Protein, wenn ich mich vegan ernähre, man sagt ja immer, man braucht eine größere Menge. Du hast ja schon mal die Antinährstoffe angesprochen. Das war auch etwas, was mir gar nicht bewusst war. Also nicht wirklich bewusst war, aber mir dann im Nachhinein sehr, sehr viel Sinn gemacht hat. Warum sollten Pflanzen keine Antinährstoffe haben? Sie haben ja, prinzipiell haben sie ja Feinde, uns. Etwas, was sie essen möchte. Ja. Nicht wie ein Tier, der halt irgendwie andere Abwehrkräfte hat, sondern Antinährstoffe. Ja, kannst ja mal so ein bisschen vielleicht so einen kleinen erklären, was bei Protein wichtig ist und warum wir wahrscheinlich größere Mengen konsumieren müssen als jemand, der sich tierisch ernährt.
Genau, das ist eine super Einleitung. Wie du gesagt hast, die Pflanzen haben Antinährstoffe, das ist so wie ein Gift für die ganzen Tiere, die sie essen wollen. Und immer wenn du Antinährstoffe konsumierst, dann hat das einen Einfluss auf deine Verdauungsenzyme. Vor allem Trypsin und Pepsin. Und vor allem die zwei brauchst du auch, um Protein aufzuspalten. Wenn du jetzt natürlich googelst, dann siehst du schnell, okay, du siehst die Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Proteinen schon mal tiefer als vom tierischen Protein. Und da macht es schon mal Sinn, ungefähr 20% mehr zu konsumieren. Und da gibt es auch einen guten Score. Auf Englisch heißt der PDCAAS-Score, glaube ich. der Abkürzung weiß ich jetzt auch nicht auswendig, worauf wieder steht. Aber dieser Score gibt dir so ein Ranking von Proteinquellen, wie gut die sind anhand von der Bioverfügbarkeit. Ich glaube, es ist so ein Bioverfügbarkeitsranking. Jetzt dieser PDCAAS-Score ist ein bisschen veraltet, weil man hat, ich weiß nicht mehr, wann das war, man hat dann in den 2000er Jahren oder 2010 ungefähr herausgefunden, eben das mit den Antinährstoffen. Und man hat einen neuen Score erstellt, ich glaube 2017 war das oder 2015, denn jetzt wird es kompliziert, DIAAS-Score, also ihr könnt das mal googeln, D-I-A-A-S oder D-I-I-A-S, sowas. Und dieser Score, der nimmt dann diesen Wert der Bioverfügbarkeit, aber schaut doch an, okay, wie viele Antinährstoffe hat denn das Protein? Also wenn man jetzt ein Stück Fleisch nimmt, ist da gar keine Antinährstoffe, der Score bleibt gleich. Interessant wird es, wenn man zum Beispiel Kichererbsen anschaut. Kichererbsen an sich haben viele Antinährstoffe. Wenn man aber die Kichererbsen einweicht oder fermentiert, dann verlieren die Antinährstoffe. Also dann geht dieser Score rauf, sprich, wenn du die konsumierst, kann dein Körper viel mehr Protein aufnehmen, weil einfach viel weniger Antinährstoffe da sind. Das nächste Level wäre dann Proteinpulver. Das Erbsenproteinpulver hat eigentlich gar keine Antinährstoffe. Da kannst du dann eigentlich komplett alles aufnehmen. Da kannst du direkt mit der Bioverfügbarkeitstabelle gehen. Also es kann alles relativ kompliziert werden, vor allem dann auch ein Stück, vor allem zum Beispiel, ich esse gern Pumpernickel. Ich habe da irgendwo noch eine Packung Pumpernickel. Und Pumpernickel hat auf der einen Seite eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit und viele Antinährstoffe. Also wenn du 10 Gramm Protein durch 250 Gramm Pumpernickel zu dir nimmst, dein Körper kann vielleicht 2, 3, maximal 4 Gramm verstoffwechseln. Und wenn natürlich dein ganzes Protein nur durch Kichererbsen und Linsen konsumierst, die du nicht richtig kochst, dann könntest du vielleicht, also in MyFitnessPal nimmst du vielleicht 150 Gramm Protein zu dir, aber was dann natürlich ankommt in der Muskulatur, sind vielleicht 100 oder 80. Und es ist halt ultra, ultra kompliziert, das genau zu wissen.
Gerade dieses Kombinieren von verschiedenen Proteinquellen, also wenn man sie jetzt wirklich isst, also als unverarbeitetes Lebensmittel, dann muss man ja eigentlich immer genau sich diese Scores angucken und schauen, okay, und wo komme ich da hin? Vielleicht muss ich dann auch noch verschiedene Proteinquellen kombinieren, ja, um vielleicht nochmal das Thema essentielle Aminosäuren anzusprechen. Worauf muss man da immer so ein bisschen achten?
Ja, also in der veganen Ernährung gibt es ja 3 Aminosäuren, auf die du achten musst. Sowieso Leucin, weil deine Hörer, deine Listener, die wissen natürlich, dass man die Proteinsynthese steigern muss. Oder die Leute des, wie heißt der? Der MPS-Podcast, die wissen das ganz bestimmt. Also Shoutout an Jan Frisse. Ja, ja. Der MPS-Podcast. Ne, MPS-Radio. So.
Yes.
MPS-Radio. Genau, so Leucin brauchst du da ganz bestimmt. Und natürlich, 2 andere sind Methionin und Lysin. Weil ich habe damals, als ich da deep in der veganen Ernährung war, habe ich genau geguckt, was ist das Ratio dieser ganzen Aminosäuren. Und spannenderweise, das 2 Haupt-Food-Groups, also Lebensmittelgruppen. Du hast auf der einen Seite hast du Reis, Quinoa, Brot, Weizen. Die sind alle relativ hoch in Methionin, aber sehr, sehr tief in Lysin, besser gesagt. Und du hast dann die Erbsen, die Linsen, die Bohnen, die hoch in Lysin sind, aber tief in Methionin. Also du musst einfach gucken, dass du diese Essensgruppen regelmäßig in deiner Ernährung hast. Du musst sie nicht im gleichen Meal kombinieren, aber halt in deiner Gesamternährung. Aber wenn du dich vegan ernährst, dann hast du sowieso beide drin. Und wenn du natürlich deine Gesamtproteinzufuhr einfach erhöhst, also zum Beispiel Menno Hanselmann empfiehlt, wenn du jetzt nur auf die Bioverfügbarkeit schaust, dann sollst du dein Protein um 20% erhöhen. Wenn du aber dann noch viele Lebensmittel hast, zum Beispiel wenn du kein veganes Proteinpulver konsumierst und noch viele Antinutrients hast, also Antinährstoffe, musst du dann noch 25% drauf machen. Also Menno Hanselmann argumentiert 45% machen. Also er sagt zum Beispiel 1,6 Gramm, 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, nimmst du diese 1,6 und haust ungefähr 50% drauf. Dann bist du dann bei 2,4. Also es geht dann schnell über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn du es perfekt machen willst.
Wenn wir jetzt mal, genau, wenn wir es einfach mal beispielhaft machen, wir nehmen jetzt mal 80 Kilo Athleten, genau, und der hat halt vorher seine 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehabt, der müsste jetzt nochmal 45% nochmal draufschlagen.
Genau, wenn er sich gar keine Gedanken machen will, ja, 45%. Genau. Aber ich glaube, der 80 Kilo Leute, der muss sowieso auf Proteinpulver zurückgreifen. Daher, weil das Ding ist so, wenn du die ganzen Proteinstudien anschaust, ich glaube, die 1,6 Gramm, die haben sogar eine Standarderweichung drin. Oder besser gesagt, die Person, ich weiß nicht, wie viele Leute die hatten bei diesen ganzen Studien, der Menno hat das zusammengefasst. Ich glaube, es gab nur eine Person, die noch bei 1,6 Gramm Vorteile gesehen hat. Und es ist natürlich schwer zu sagen, ob dann dein Athlet oder dieser Athlet dann genetisch bedingt so viel braucht. Mhm. Also ich argumentiere mal, dass vielleicht 1,5 Gramm für jeden ausreichen, dann darauf noch 50%. Da sind wir dann bei 2,2 Gramm, also 1 Gramm per Pound.
Mhm. Genau. Also dann sind wir halt schon, genau, nehmen wir mal den 80-Kilo-Athleten, dann haben wir auf jeden Fall unsere 220, 230, 240, ich kann gerade nicht rechnen.
2,4 Gramm haben wir dann 190 Gramm, 200.
Okay, 200 Gramm, die man dann ja konsumieren muss. Ja. Das hört sich jetzt für denjenigen, der jetzt vielleicht aus der flexitarischen Sicht kommt, an gar nicht viel an, aber jetzt kommt natürlich das Problem, ja, also nicht das Problem, sondern das Komplizierte an der ganzen Geschichte. A, das, was du eben genannt hattest, kombiniere ich halt entsprechend genügend essentielle Aminosäuren, ja, kriege ich halt hin, weil ich das irgendwie, das kriegt man dann schon hin, wenn man da so seine Habits hat als Veganer. Aber jetzt hast du natürlich auch noch entsprechende Kalorienmengen, an denen du dich orientierst, wenn du im Aufbau bist. Aber auch wenn du in der Diät bist. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, okay, du hast so und so viel Menge an Protein, die du pflanzlich reinholen willst. Was kommt halt dabei noch an Carbs, also an Kohlenhydraten und Fetten, mit dazu, mit der Proteinaufnahme? Ist das so?
Ja, ich habe es gemerkt, als ich mein letztes Fotoshooting hatte, musste ich auf 1700 Kalorien runter, mit 17.000 Schritten am Tag ganz zum Schluss. Und ich habe mir gedacht, hey, und da irgendwie hatte ich 160 Gramm Protein. Ich musste fast in jeder Mahlzeit musste ich Proteinpulver trinken. So. Und da hatte ich gar keine Chance. Also vor allem, wenn du dann relativ stark runter musst mit den Kalorien während dem Diäten. Und da musst du halt direkt auf Proteinpulver setzen. Wenn du natürlich nur Kichererbsen und so konsumieren willst, dann kannst du fast nur noch Linsen und so Sachen essen. Also es wird dann schon mega tricky, unbedingt. Und dann auch im Aufbau, wenn du dann zum Beispiel sagst 200 Gramm und du musst dir dann 100 Gramm Erdnussbutter am Tag reinziehen und da hast dann 20 Gramm Protein durch Erdnussbutter, das Protein ist halt nicht so, das stimuliert halt deine Proteinsynthese kaum. Da ist ja kaum Leucin drin, das kannst du auch nicht so gut verdauen wie zum Beispiel ein Whey. Also diese ganzen Faktoren muss man mit reinbeziehen, plus noch die ganzen Antinährstoffe der pflanzlichen Ernährung, plus die ganzen Ballaststoffe. Ich kann mich daran erinnern, im Aufbau war ich auch bei 80, 90, 100 Gramm Ballaststoff am Tag. Das ist nicht ohne, vor allem langfristig muss man aufpassen, plus noch, falls man noch viel Gluten isst, also zum Beispiel, was man aufpassen muss, ist Proteinbrot, ich habe das früher gar nicht gewusst, Proteinbrot besteht fast komplett aus Gluten. Da kannst du 20, 30 Gramm Gluten zu dir nehmen und auch wenn du keine Glutenunverträglichkeit hast, ich habe dann damals auch so Hautausschläge bekommen, richtig krass so. Ich so, warum habe ich Hautausschläge? Habe ich geguckt, oh, das ist ja 20, 30 Gramm Gluten am Tag bei 70 Kilo Körpergewicht. Also, da kommen viele Faktoren zusammen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. So. Also kurzfristig kann das sehr gut gehen, aber langfristig muss man dann definitiv aufpassen. Vor allem mit den Antinährstoffen und Magnesium, Deficiency, Calcium und die ganzen Sachen, die man dann sehr gut aufnehmen kann. Da kommen schon Probleme zusammen, die man sonst gar nicht haben würde.
Ja, ich finde es halt interessant, weil die Klienten, die ich habe, die kamen halt auch so ein bisschen mit der Problematik dann zu mir, dass sie gesagt haben, ja, schau mal, Arne, also ich bin halt auch jemand, der gerne im Aufbau Protein sogar ein bisschen höher setzt, gerade bei Athleten, die schwerer sind, die einfach eine große Menge an Kalorien zuführen müssen und wie du es eben so schön gesagt hast, einfach auch durch die Kohlenhydrate viele passive, ich nenne sie mal passive Proteinquellen haben, ne, wie Gluten und so weiter und so fort. Das kompensiere ich dann halt immer dadurch, dass ich die Proteine noch mal ein bisschen höher setze, damit sie halt genügend qualitatives Protein oder ne, MPS an spikendes Protein zuführen. Die haben dann natürlich irgendwann gesagt, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich habe halt auch keine Lust oder es fühlt sich für mich irgendwie nicht so richtig an, im Alltag jeden Tag 2 Proteinshakes zu trinken oder 3 Proteinshakes zu trinken oder mit Supplementen nachzuhelfen. Es gibt ja auch Menschen, die dann einfach sagen, ja, ich bin auch irgendwie businesstechnisch unterwegs, ne, und muss halt auch mal essen gehen oder so weiter und so fort und ständig so ein Shake an der Hand ist so unprofessionell, die Leute denken, ich bin, was ist das für ein Mensch? Wie kriegen wir es hin, dass ich mich vegetarisch ernähren kann, aber nicht immer Shakes trinken muss? Und dann habe ich halt genau dieses ganze Szenario auch mit dir ja besprochen und habe dann halt gemerkt, so, ja, das ist halt das, was du wahrscheinlich dafür tun musst, um es halt wirklich hinzukriegen, diese Menge an Protein reinzukriegen. Wo ich dann auch immer gesagt habe, wenn für dich das Motiv stark genug ist, vegetarisch oder vegan zu leben und auch noch das Motiv da ist, das nur über unverarbeitete Lebensmittel zu schaffen, dann ist das möglich. Aber du musst halt viel dafür zahlen in Form dessen, was du halt nicht machen kannst halt, ne? Ich bin dabei, kriegen wir hin, lass uns den Weg gehen, aber da hat dann halt wirklich jeder oder die zwei, die ich hatte gesagt oder die ich immer noch habe, nee, das ist für mich nicht praktikabel, das ist ja noch unpraktikabler als die Proteinshakes halt so. Das war für mich so ein bisschen die erhellende Wirkung, wo ich so gemerkt habe, okay, Supplements an sich sind ja jetzt auch nichts, für mich sind Supplements auch nur Lebensmittel am Ende des Tages, ne? Also ja. Ich bin da jemand, der da nicht groß unterscheidet, aber da gebe ich auch jedem seine Meinung. Wenn du sagst, du willst halt eigentlich nur unverarbeitete Lebensmittel konsumieren und kauen und essen, dann musst du aber auch den Kostenfaktor invest bringen in Form von Zeit, Aufwand, ja. Geld vielleicht auch. Ne? Das ist halt auch so eine Sache.
Du hast es schön gesagt, by the way. Ich denke mir auch, wenn jetzt jemand zuhört und das Maximale aus seiner Bodybuilding-Karriere, also seiner Bodybuilding-Passion rausholen will und vegan machen will wegen seiner Gesundheit, ist der falsche Approach, weil du kannst genauso gesund sein, ohne vegan zu sein. Mhm. Das Problem ist halt da, wenn du vegan machst wegen den Tieren, und wegen der Moral und trotzdem noch Bodybuilding das meiste rausholen will, dann wird es eng. Aber wenn du sagst, okay, ich mache mir nichts aus, wenn ich im Bodybuilding halt 5% weniger raushole, ich meine, wenn du nicht auf die Bühne willst, machst du wirklich nichts aus. Wenn du einfach so ein AJ Morris, Jan Frisse-Typ bist, der einfach all in geht, was ich ultra feier, by the way, aber dann noch vegan machen willst, dann wird es richtig, richtig eng.
Ja, also wie ich schon gesagt habe, es ist möglich, aber es ist nochmal eine Extrameile für die Extrameile und die Extrameile. Dann ist es halt machbar. Okay, dann haben wir jetzt, okay, wir sind beim Protein gerade gewesen, haben das ein bisschen mit den Mengen und den Antinährstoffen geklärt und High Protein. Was auch immer so ein Thema ist, was ganz oft kommt, was ist mit Soja? Ne, da gibt es ja auch so Mythen, die sich darum ranken. Mhm. Wie ist da so der Stand, unser Wissensstand aktuell?
Ja. Sehr gute Frage. Ich muss das sogar noch nachlesen vor dem Podcast. So viel wie jetzt wissen, ist es wirklich ein Mythos, dass jetzt dein Sojaprotein dich ein bisschen weiblicher macht oder so, oder dein Östrogen erhöht. Kommt darauf an, wie viel, also, du übertreibst. Wenn du irgendwie ein Kilo Bohnen am Tag dir reinziehst, dann hat das sicher noch andere Probleme. Aber so viel ich persönlich weiß, ist es schon ein Mythos, dass du jetzt nicht gerade Probleme mit Östrogen bekommst, wenn du Sojaprotein zuführst. Problem ist, mit Soja ist, hat halt wieder viele Antinährstoffe, gell? Vor allem, wenn du Bohnen isst, ohne sie richtig zu kochen, hat wieder viele Antinährstoffe. Und auf Bohnen zu setzen, sowieso deine Hauptproteinquelle, wenn deine Hauptproteinquelle Bohnen sind und Soja, wird es halt immer eng mit den ganzen Antinährstoffen der Bioverfügbarkeit. Muss man halt, wie du gesagt hast, 40-50% mehr Protein konsumieren. Das, ich würde sagen, das ist das einzige Problem. Oder halt die Ballaststoffe. Aber sonst Sojaproteinpulver. Sagen wir es so, wenn du schon Proteinpulver konsumierst und vegan bist, dann hol dir einfach ein Erbsenprotein. Ist auch viel höher im Leucingehalt. Da hast du das Leucin drin und hast ein gutes Proteinpulver ohne Antinährstoffe. Weil Sojaprotein hat halt viel weniger Leucin. Genau gleich auch Reisprotein. Reisprotein ist sogar das Problem wegen Arsen, nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Das ist wie Quecksilber, das kannst du auch ein bisschen, ich weiß nicht gar, wie viel drin ist, aber viele Leute argumentieren, okay, im Reisprotein könnte es Arsen drin haben, also hol dir einfach ein Erbsprotein und dann ist das gut.
Soja ist nicht das Problem, wie bei allem auch, wenn man es natürlich übertreibt und zu große Mengen aufnimmt, dann wird es natürlich ein Problem. Es ist ja allgemein so, dass wenn man in den Supermarkt geht und mittlerweile gibt es ja eigentlich in jedem Supermarkt eine komplette Vegan-Abteilung, ne? Auch was so Fleischersatzprodukte angeht. Bist du da so belesen oder hast du da schon viel getestet in der damaligen Zeit oder nimmst du da heute noch Produkte? Also ich für mich muss einfach sagen, ich habe es oft probiert. Ich habe wirklich viele Produkte ausprobiert, habe aber für mich halt immer rausgefunden, entweder es schmeckt mir nicht oder ich habe Magenprobleme bekommen. Ich habe es schwer verdaut. Ich habe schon gemerkt, dass mein Körper daran irgendwie arbeiten musste. Was ist so typischer? Ist es meistens Soja, was dort verarbeitet wird als Proteinquelle oder als Ersatzstoff oder gibt es da noch andere Stoffe, die oftmals dort Einzug finden?
Ich muss zugeben, ich war nie ein großer Fan von dem, weil es halt einfach verarbeitet ist. Aber es gibt verschiedene. Es gibt Soja-Patties zum Beispiel an den ganzen Burgern. Beyond Meat hat Erbsen. Da gibt es auch Seitan.
Ja, genau.
Seitan ist das Mais gemacht, genau. Und bei Seitan ist halt der Glutengehalt relativ hoch und auch wieder die Antinährstoffe. Oh, also wenn ich so Sachen konsumiere, gucke ich meistens, dass es ein Erbsenprodukt ist oder ein Linsenprodukt, eben wegen der Bioverfügbarkeit des Proteins. Mhm. Und ich habe herausgefunden, für mich ist es am besten verdaulich, auch ohne viel Gluten und so. Aber es ist schon recht, da muss man schon ein bisschen ausprobieren. Es gibt Leute, die haben gar kein Problem damit, Leute, die haben ein Problem. Und coole Anekdote aus meinem Leben, by the way, wir haben über genetische Disposition geredet. Meine Freundin, die ist Inderin. Also sie kommt komplett aus einem anderen Winkel der Welt, mit komplett anderen genetischen Dispositionen. Hey, ich kann dir ein Kilo Hüttenkäse am Tag Essen ohne Probleme, halbes Kilo in einer Mahlzeit, keine Probleme von der Verdauung. Und habe ich gesagt, mach mal High Protein, ist vegetarisch unterwegs. Habe ich ihr Hüttenkäse gegeben, hey, nach 100 Gramm Hüttenkäse, Verdauung, Katastrophe so. Also nicht Katastrophe, aber komplett anders. Und ich habe mir gedacht, okay, wir babysteppen das, aber irgendwie läuft es nicht so. Deswegen wieder darauf zurückzukommen, das kann man halt nicht so verallgemeinern, auch was man für ein Typ ist.
Also schaut schon mal ein bisschen drauf, hinten auf das Etikett, womit wurde das Ganze jetzt quasi, ja, genau, alterniert, damit es halt aussieht wie Fleisch, damit man da auch so ein bisschen, ja, bewusst eine Entscheidung trifft halt, ne? Und nicht einfach sagt, okay, ist vegan, steht drauf Protein und dann haue ich das weg.
Witzigerweise, ich schaue manchmal auf diese Patty, schaue ich auf die Makros. Wenn du schon nur auf die Makros schaust, kannst du schon eine Idee bekommen, ob das gut ist oder nicht. Wenn es High Protein ist, wenig Fett, wenig Carbs, meistens Erbsen drin. Mhm. Aber sonst ist das schnell was anderes, denn dann merkst du auch mega viele Zusatzstoffe, gell? Das ist natürlich alles anders.
Auch einer der Punkte, die mich ganz oft von diesen erarbeiteten Sachen halt abhalten, auch aus meiner Vergangenheit. Ich habe keine Essstörung gehabt, keine klinische, aber sicherlich irgendwas so in die Richtung. Ich gucke immer noch auf Produkte drauf und gucke halt, wie viel Kalorien haben die auf 100 Gramm, ja, und so, wie viel Fett haben die und wie viel Protein. Und meistens ist es dann ja so, dass sie halt doch relativ fettig sind, ne? Oder für meine Verhältnisse so alles, für mich ist halt alles so über 10 Gramm auf 100 Gramm, ne? Ist für mich dann schon so, ja, im höheren Fettbereich, und die sind ja meistens dann schon deutlich höher. Wo wir dann vielleicht schon beim nächsten Makronährstoff sind, nämlich den Fetten, was ja auch immer so ein, ich sag mal, so ein Thema ist, was ganz oft besprochen wird, auch von Ärzten, dass gerade natürlich Menschen, die Fleisch konsumieren, vermeintlich, und da gibt die Datenlage auch oftmals denen sogar recht, gesundheitlich schlechter dastehen, aufgrund angeblich der tierischen Fette, die sie konsumieren. Wie ist da so dein Standing zu diesem Thema? Genau.
Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte auf den Bereich, ich habe keine medizinische Ausbildung, aber ich habe natürlich auch die ganzen Studien angeguckt und mir die Experten angehört oder Experten. Und muss mal gucken, wie diese Studien alle gemacht worden sind. Das sind meistens so in Englisch Population Studies. Und den Leuten gibt man meistens so ein Questionnaire, so ein Fragebogen. Und man fragt die, hey, wie viel Mal hast du letzte Woche Fleisch gegessen? Du kannst dir vorstellen, was dieser Normalbürger sagt. Er hat keine Ahnung, wie viel Mal er Fleisch gegessen hat. Also ich habe sogar Mühe, dir zu sagen, was ich letzte Woche. Ich müsste mit meinem Fitnessboard gucken oder im Chronometer gucken. Aber die Leute, die wissen das schon gar nicht so gut. Und zweitens, Leute, die halt vegetarisch leben oder vegan leben, die sind von Natur aus ein bisschen mehr health-conscious. Mhm. Also die meditieren meistens, machen Yoga, die schauen irgendwie vielleicht Podcasts sogar. Da muss man auch mehr weniger Stress, und das hat halt ein bisschen Einfluss drauf. Also man hat so viele Variablen, das kann man so ehrlich gesagt nicht sagen. Und das alles auf einen Makronährstoff so zu schlussfolgern, dass nur eine Sache das Problem ist, das schon... Keine Ahnung, ich würde sagen, es ist ein Trugschluss, ehrlich gesagt.
Würde auch, also dieses Thema, dass man sagt, okay, Leute, die halt prinzipiell mehr Fleisch essen, auch oftmals andere Gewohnheiten pflegen, die auch weniger derer Gesundheit zuträglich sind. Dauer ist natürlich etwas, was man so schwer messen kann, aber wenn man sich einfach mal umschaut in der Öffentlichkeit, dann sieht man das natürlich des Öfteren. Deswegen kann man das einfach schwer messen. Was gibt es denn so für den Vegetarier oder vielleicht für den Veganer zu beachten, wenn er jetzt den Makronährstoff Fett betrachtet? Worauf muss er da achten? Worauf sollte er achten?
Ja. Ich würde sagen, vor allem das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis ist da ein bisschen, kann da ein bisschen verschoben sein. Also Omega-6 und Omega-3, die brauchen das Fleischenzym zur Umwandlung im Körper. Und wenn du zu viel Omega-6 hast in der Ernährung und zu wenig Omega-3, da hast du auch viel höhere Entzündungsmarker im Blut. Und wie gesagt, Entzündungen, die korrelieren und kausieren mit vielen Zivilisationskrankheiten. Und wenn du halt viele pflanzliche Fette konsumierst, oder guck dir mal Sonnenblumenöl an, was das für ein Ratio hat. Also du hast sehr wenig Öle, die jetzt viel Omega-3 haben und wenig Omega-6. Also ich empfehle da all meinen Kunden auch, Omega-3 zu supplementieren, vor allem wenn sie vegan leben wollen. Und Algenöl macht mega Sinn. Weil Walnüsse haben schon Omega-3, aber wenn du Walnüsse anguckst, sie haben ein Ratio von 4 zu 1. Und in der Literatur, ich glaube, ein Ratio von 5 zu 1 scheint optimal zu sein. Und wenn schon die Walnüsse schon 4 zu 1 haben und du noch andere Fette konsumierst, dann hast du vielleicht ein Verhältnis am Schluss vom Tag von 10 zu 1 oder 20 zu 1, whatever. Und das muss man halt in Betracht ziehen, wenn man keine Omega-3-Supplemente zu sich nehmen will in der veganen Ernährung.
Okay, also Omega-3 ist auch für den veganen Athleten natürlich ein Faktor, Es kommt bloß in einer anderen Form daher, in dem
entsprechend halt. Ne? Noch kurz, was ich hier erwähnen will, was mega interessant war, auch im Menos Kurs, da hat so ein Graph, ich kann dir sogar einen Screenshot schicken, vielleicht kannst du es sogar einblenden oder
einen
Editor. Da ist ein Graph drin, wie viel Omega-3 der Fisch hat und wie viel Quecksilber. Ich glaube, viele Fische, die viel Quecksilber haben und wenig Omega-3, die empfiehlt er gar nicht. Und Fische, die viel Omega-3 haben und wenig Quecksilber, die sind dann auf einer ganz anderen Position im Graph. Und dann kannst du auch gucken, was da Sinn macht. Weil die Veganer haben schon recht mit dem Argument, weißt du? Die haben schon irgendwo recht. Aber da gibt es auch eine mega krasse Grauzone. Zum Beispiel, wie war das jetzt? Thunfisch, wenig Omega-3, weil wenig Fett, aber extrem viel Quecksilber. Forelle hat aber mehr Fett und vor allem Zuchtforelle hat halt wenig Quecksilber, weil die sind halt im Zuchtgewässer drin. Mhm. Gleiches mit Lachs, funny enough, Lachs, der im Wildfang ist, hat ein bisschen mehr Quecksilber, aber mehr Omega-3. Und Lachs, der gezüchtet wird, hat fast gar kein Quecksilber, aber viel weniger Omega-3, weil er auch viel weniger Fett hat. Und da kommen alle diese Variablen, ich bin nur zum Zuhören, zum Sagen, es gibt da so viele heftige Grauzonen. Und wenn du natürlich jemand bist, der das Maximal aus seiner Gesundheit rausholen will, da kannst du dir sagen, okay, du kannst sonst komplett vegan leben, aber einmal die Woche dir halt einen Fisch gönnen, der wenig Quecksilber hat, aber viel Omega-3. Und dann musst du dir wahrscheinlich auch kein Omega-3-Supplement gönnen. Mhm. Also es gibt so viele extreme Grauzonen, was das angeht. Du hast dann auch wieder eine Proteinquelle drin, die kaum Antinährstoffe hat. Kannst du ja ein bisschen runtergehen mit dem Protein. Und hat dann so viele Grauzonen, nur noch zum Sagen. Man weiß noch relativ wenig, meiner Meinung nach.
Ja. Also das ist vielleicht auch, um jetzt vielleicht schon so den letzten Teil einzuleiten, vielleicht das, was also meine Empfehlung jetzt, die ich den meisten geben würde, aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit heraus, ist es, wenn es geht, nicht, wenn ihr es wirklich nicht aus ethisch-moralischen Gründen einfach überhaupt nicht verantworten könnt, zu schauen, dass ihr nichts exkludiert, nicht kategorisch exkludiert und sagt, das ist für mich niemals eine Option, denn ja, die Gesundheit sollte eigentlich immer in erster Betracht stehen. Ne? Klar kannst du immer nach außen gehen und sagen, ich will das Beste für die Tierwelt, ich will das Beste für die Umwelt. Wenn du da aber mit zu kurz kommst, mit deinen gesundheitlichen Parametern oder nicht, also das Beste aus deiner Gesundheit rauszuholen, denke ich schon, ist eigentlich im Sinne von jedem Menschen, der diesen Podcast hört, weil Gesundheit korreliert halt auch immer mit sportlichem Fortschritt halt. Ne? Das ist unsere Grundbasis. Das ist unverhandelbar. Wenn wir nicht maximal gesund sind, werden wir keinen besten Fortschritt haben. Von daher ist das immer so ein Appell an die Leute, exkludiert nichts und findet halt einen Weg, ja, diese Motive und eure Gesundheit zu kombinieren halt. Ne? Und das kann halt, genau, wie du es schön gesagt hast, ernähr dich die ganze Woche vegan. Und dann isst vielleicht einmal Fisch, weil es für die Gesundheit gut ist. Und dann, ja, schau, dass das nachhaltiger Fischfang ist oder wie auch immer, um auch da deinen Motiven nachzukommen. Ich glaube, damit ist allen am meisten geholfen.
Ja.
Ist jetzt so mein Appell so ein bisschen, wenn ich das Thema immer so im Kopf habe. Wie, um das nochmal so abzuschließen, du bist dann ja irgendwann aus der veganen Ernährung, aus diesem komplett exkludieren und sagen, ich bin nur vegan, rausgegangen. Wie hast du denn so diesen Übergang sozusagen gemacht?
Ja, das ist eine coole Story. Ich habe damals einen YouTuber verfolgt, das war Ende 2018, Anfang 2019, haben sich viele vegane YouTuber, haben den Veganismus zurückgekehrt. Und der eine YouTuber hat auch gesagt, jetzt esse ich mal wieder Fisch und so. Und ich habe damals schon die Idee gehabt, Veganismus aufzuhören, aber ich war einfach voll so in dem Groupthink drin, war schon in der Religion drin. Ich weiß noch genau, das war Januar 2019, habe ich mir eine Forelle gekauft, so eine geräucherte Forelle. Und ohne mega witzig, ich habe die am Sonntag gekauft, ich habe gedacht, okay, jetzt endlich den Veganismus und so, jetzt esse ich wieder Fisch. Ohne Scheiß, ich habe 3 Tage gebraucht, bis ich die gegessen habe. Ich konnte einfach psychisch, ich habe gedacht, ach, wenn ich jetzt den Fisch esse, dann bin ich einfach nicht mehr vegan. So, weißt du? Die letzten 3 Jahre so, die waren dann schon fast sinnlos. Ich war so voll in dem Mindset drin und das war wirklich psychologisch, war einfach eine Barriere da. Dann habe ich auch gemerkt, hey, habe ich eine Essstörung oder was ist da los? So, weißt du? Ich habe gemerkt, dass das habe ich früher nur von Anorexie gekannt, weißt du, dieses Gefühl vom Nicht-Essen-Wollen. Und habe ich dann angefangen, Fisch zu konsumieren wieder. Forelle war das. Und war witzig, so fast wie einer, der von der Essstörung kommt, musste ich dann alles wieder langsam mit mich rantasten. Und es war noch witzig, ich habe damals wieder Eier gegessen. Und irgendwie habe ich so ein faules Ei gegessen. Also ich hatte voll dann die Verdauungsprobleme, 2-3 Tage lang. Das war, bevor ich das erste Mal nach Birmingham bin, dann dieses Seminar mit dem Steve. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Kann auch mal, wenn mein Körper da ein Problem hat oder so. Und dass ich dann Milchprodukte wieder konsumiert habe, hatte ich auch Angst. Ich habe gar nicht gewusst, was mein Körper macht, nach 3 Jahren ohne Milchprodukte. Aber das konnte ich dann ohne Probleme konsumieren. Genau, aber langsam wieder angetastet und so psychologisch war es auch ein bisschen schwierig, das war interessant. Habe ich dann gestört, dass ich dann eine Barriere hatte. Aber ich glaube, nach 2, 3, 4 Monaten lief das dann auch dann wieder wie geschmiert. Und witzigerweise, als ich vegan war, ich hatte nur ein Craving. Ich hatte Cravings nach Hähnchenschenkel die ganze Zeit. So. Hatte ich immer. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Und jetzt kommt's, gell, das ist noch witzig. Ich habe da auch jemand gehabt, die Person war vegan ganz lange. Und die haben mir gesagt so, hey, ich salze mein Essen immer so krass. Ich weiß nicht warum, ich salze mein Brokkoli immer so krass. Habe ich ihr gesagt, ich habe das nur eine Hypothese, aber Fleisch hat ja mega viel Salz. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen vom Körper, dass er Natrium braucht, weißt du? Oder vielleicht sogar Fleisch, keine Ahnung. Aber ich habe dann ihr gesagt, ja, das liegt vielleicht daran, dass du das Fleisch am Craven bist. Und bei mir war das so, ich wollte immer Hähnchenschenkel essen.
So die typischen, die man so schon so halbes Hähnchen, was man so kauft, oder was?
Ey,
so,
mega geil, ja, genau, ja.
Oh,
genau.
Also richtig schön mit Kruste und so. Oh,
ja, das war immer, ja, finde ich mega
gut. Das ist auch lecker. Kann man, ja. Habe ich aber auch schon seit Jahren nicht mehr, seit, weiß ich nicht, bestimmt schon seit Jahrzehnten nicht gegessen. Ja, ich glaube, hast du zum Ende noch etwas, was du dem geneigten Zuhörer raten würdest, wenn er sich einfach mit dem Thema befasst?
Ja, also ich will nicht schlecht reden. Vielleicht kommt es ein bisschen so pessimistisch über meine Meinung. Aber meine Meinung ist einfach so, informiere dich selber, probier es aus und guck auch, was hast du momentan für Glaubenssätze. Weißt du, auch im Bodybuilding gibt es viele krasse Glaubenssätze. So. Auch was zum Beispiel Training angeht, gibt viele Leute, die arbeiten mit RPE, viele Leute, die machen Bro-Splits und so. Also hinterfrag mal, okay, was hast du für Glaubenssätze, warum hast du die? Und guck mal das gegenteilige Paket an oder die gegenteiligen Experten. So. Guck mal, was die sagen. Und dann probier mal das aus. Und dann, vor allem, wenn du Coach sein möchtest oder ein besserer Athlet, ich glaube, das ist auch mega, mega wichtig. Oder hol dir einen Coach, der das Gegenteil sagt. So, weißt du? Guck mal ein bisschen rum. Ich glaube, das wird mega helfen, dann eine eigene Meinung zu bilden. Ich glaube, es braucht solche Leute, weißt du, die einfach selber ein bisschen überlegen und dann machen.
Kann ich dir nur zustimmen, ne? Also da wird sich auch jeder mal so ein bisschen ertappen. Es gibt ja mal Sachen, die triggern einen so extrem, ne? Wenn man irgendwas sieht und denkt so, wow, was, das geht ja gar nicht so. Am liebsten wird man gleich weggucken so. Dann guck mal hin und überleg mal, was dich da so triggert und ob es da vielleicht was gibt, was du lernen kannst, ob da vielleicht was dran ist, kann ich dir nur zustimmen. Ja. Charles, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Information, für die Zeit. Wo finden die Leute dich im Internet, wenn sie mehr von dir hören, sehen wollen?
Auf YouTube habe ich 2 YouTube-Channel, einen auf Deutsch, einen auf Englisch, Coach Charles. Ich habe einfach eine andere Zielgruppe. Ich gebe dort so 0815 Abnehm-Tipps. Also ich bin auch Coach. Aber mehr so für eine, sagen wir, eine General Population. Aber ich bin auch auf Facebook unterwegs. Charles Ruffieux heiße ich dort. Und ich antworte da auch jedem, der mich privat kontaktiert. Da auch die ganzen Bücher, die ich hier empfohlen habe, kann ich auch dann gerne mal weitersenden. So. Da können wir auch gerne quatschen. Auf Instagram coach.charles.official.
Findet ihr alles unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr es entsprechend gesehen habt. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Was gibt's gleich zu essen?
Noch gar nichts geplant, ey.
Okay.
Ich hab Hütten, im Lockdown, jetzt bin ich voll stumpf unterwegs. So Hüttenkäse, so Bulgur, Hummus. Hab noch Tiefkühlgemüse habe ich noch. Okay. Tiefkühlgemüse. Ja, muss mal gucken, was ich da zaubern werde. Okay. Eine gute Folge.
Also ist noch nicht groß geplant.
Nee. Ich bin ein bisschen schlecht im Plan. Nee. Okay. In Polen ist ein bisschen schwierig, weil ich verstehe die ganzen Labels nicht. Ich musste wissen, was jetzt Protein auf Polnisch heißt. So.
Klar, muss man erstmal rauskriegen, ne?
Ist mal ein bisschen tricky, ja.
Gut, ich danke allen Zuhörern. Ich danke dir nochmal. Hoffe, dass wir alle den zweiten Lockdown schnell durchstehen und bald alles wieder der Normalität nachgeht. Deswegen wollte ich das hier auch gar nicht groß thematisieren heute. Bleibt alle stark. Wir werden irgendwann wieder in Normalität leben. Ich danke dir nochmal, Charles. Danke an alle Zuhörer. Danke. Und bis zum nächsten Podcast. Bis dann.
Ciao, ciao.